Christine hat es ja schon gesagt, wir reden über Vertrauen. Und die Frage ist ja nicht, kann man das aufzählen, haben wir das gelernt, sondern vertrauen wir drauf. Vertrauen wir drauf. Und darüber will ich so ein bisschen reden, weil ich bei mir aber auch manchmal den Eindruck habe, dass ich die meisten Sachen aus diesem Liederbuch, diese Strophen, die könnte ich aufzählen. Irgendwie käme ich drauf, vielleicht nicht in der Reihenfolge und nicht alle, aber wenn dann eine Schwierigkeit kommt, kann ich es dann auch anwenden? Und ich glaube, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun und deswegen möchte ich einfach, dass wir gemeinsam in die Bibel schauen, an verschiedenen Stellen, was uns Gott zu Vertrauen sagt. Und manchmal denkt man, das ist sowas für Missionare, für Leute, die also in ganz, ganz besonderen Situationen sind. Aber ich glaube, dass Vertrauen die Herausforderung für jeden Christen ist, dass einfach jeder von uns, ich glaube, Gott macht das sogar mit Absicht. Gott führt uns in Situationen, wo wir zeigen können, ob wir das Vertrauen anwenden. Er sagt nicht, du musst jetzt da so einen 20-Liter-Sack Vertrauen haben, sondern er sagt, das Vertrauen, was du hast, das wende doch an. Und genau, jetzt sagt er vielleicht, so viele Bibelstellen gibt es gar nicht über Vertrauen. Das stimmt nur so halb. Denn im Griechischen gibt es ein Wort, das heißt Glaube und Vertrauen. Und in den meisten Stellen wird es mit Glaube übersetzt. Also wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Das griechische Wort heißt auch Vertraue. Fürchte dich nicht, vertrauen nur. Oder wenn er zu den Jüngern sagt, habt ihr keinen Glauben, dann steht da auch, habt ihr kein Vertrauen. Ja, das ist so, manchmal haben ja Worte mehrere Bedeutungen, nicht? Und das ist im Griechischen so eins, wo wir sagen, zwei so wichtige Sachen, da müsste man doch zwei Wörter für haben. Aber sie haben nur eins und man sieht im Zusammenhang, was es bedeutet. Nicht? Also das kennen wir im Deutschen ja auch. Wenn ich sage, ich bringe mein Geld auf die Bank, weiß jeder, dass ich mich nicht im Park irgendwo hinsetze, wo zwei Leute nebeneinander sitzen können, sondern dann meine ich die Bank, wo man Geld aufgeben kann. Und wenn ich sage, oh, ich war so müde, ich habe mich eine halbe Stunde einfach nur auf die Bank gesetzt, dann denkt keiner, ich sitze auf dem Gebäude, wo die Bankangestellten arbeiten. Nicht? Also wir denken das mit. Und im Griechischen muss man im Zusammenhang sehen, schwingt da Glaube mit oder Vertrauen oder vielleicht sogar beides, weil wir beides brauchen. Fürchte dich nicht, glaube nur und fürchte dich nicht, vertraue nur. Und ich habe so zwei besondere Herausforderungen mitgebracht zu diesem Thema. Und das erste ist aus der Bergpredigt und da schauen wir mal in Matthäus 6, die Verse 30 bis 33, finde ich toll, wenn jeder, der will und kann, mitliest, weil es gibt ja die eine Gemeinde im Neuen Testament, die in Beröa, und von der heißt es, sie prüften aber täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Und das war gut. Deswegen, wenn man seinen Umgang mit der Bibel pflegt und nachschaut und mitliest und schaut, und sich nicht einfach nur was sagen lässt von einem, der reden darf, dann ist das immer noch besser, weil dann ist es meine persönliche Verbindung mit dem Wort Gottes. Also, Matthäus 6, wir schauen da die Verse 30 bis 33. Da geht es eigentlich ums Sorgen, aber ich glaube, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich lese es nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Die meisten haben jetzt hier eine Luther-Übersetzung mit, aber ihr merkt ja dann, inhaltlich wird es ja gleich sein. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Da steht wahrscheinlich in der Luther-Kleingläubigen, ne? Aber das war das, was wir geklärt haben, ne? Dass das in diesem Wort steckt. Und die Hoffnung für alle hat das so besetzt. Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken und was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also ich liebe diese Stelle, ich lese die gerne, ich freue mich, dass sie Gottes Wort ist. Und es wird uns gesagt, wir sollen uns um nichts sorgen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du nicht gerade heute schon Zeiten hattest, wo du Sorgen gewälzt hast. Und heute weiß ich es nicht so genau, aber in den letzten Wochen immer wieder, ich kenne Alltagssituationen, wo meine automatische Reaktion ist, im Kopf kreisen meine Gedanken darum. Ja, und dann tue ich eigentlich meine Zeit, meine Kraft blockieren und genau das, wo Jesus sagt, das braucht ihr doch gar nicht. Bring deine Sorge zu Jesus und dann lass es los. Und weil ich den Eindruck habe, es fällt mir und vielleicht noch einigen anderen nicht so leicht, lass uns mal gemeinsam drüber reden. Es ist ja eigentlich so, dass wir in Deutschland in einer Welt sind, wo wir uns um die Sachen nicht sorgen. Was werden wir essen, was werden wir anziehen, was werden wir trinken? Grundbedürfnisse nennt das der Mensch heute modern. Und wir sind in einem Land, wo wir so wohlhabend sind, dass in aller Regel das nicht unsere Sorgen sind. Aber meine Beobachtung ist, wir sorgen uns um andere Dinge. Und die Sorgen können trotzdem sehr groß sein. Wir sorgen uns kräftig. Und was mir an der Stelle auffällt, wenn Jesus sagt, sogar um diese ganz wesentlichen Dinge, es ist ja lebenswichtig, dass ich was zu trinken habe, was zu essen und anzuziehen, auch. Also ohne diese Dinge wäre das Leben schrecklich und auch sehr kurz. Also wenn er sagt, sogar darum brauchst du dich nicht zu sorgen, dann müsste doch umso sicherer sein, dass meine Sorgen, die im Vergleich dazu nicht ganz so lebensbedrohlich sind, dass er sich erst recht darum kümmern kann, weil sie ja vielleicht kleiner sind. Warum sorgen wir uns? Ganz konkret sorge ich mich meistens um andere Menschen. Zum Beispiel um meine Kinder. Die sind zwar richtig fit im Leben, aber das kriege ich aus meinem Vaterkopf nicht raus, dass ich mir trotzdem Sorgen mache, wenn ich weiß, es gibt ein Problem. Dann kümmern die sich drum. Ich kann nichts machen, aber Sorgen tue ich mich. Und um ihr Leben. Unsere Tochter ist als Missionarin nach Südafrika gegangen. Das ist ein ziemlich gefährliches Land von der Kriminalitätsrate. Und dort arbeitet sie in Townships, das sind so die armen Viertel, und macht im Moment ein Praktikum in einem Viertel. Dann haben sie das erste Mal, sie gehen da mit einem Ehepaar rein. Er ist Deutscher aus dem Ruhrgebiet, sie ist Südafrikanerin, die arbeiten dort schon 10 Jahre. Und dann war eben die Entscheidung, sie sollen da erstmal mitgehen, bevor sie in ein anderes Viertel gehen und dort selber ein Team aufbauen. Und als sie das erste Mal in diesem Viertel spazieren waren, haben sie an mehreren Stellen Schüsse gehört. Weil in diesem Viertel ist die Welt aufgeteilt zwischen 2 Gangs, die Macht haben mit Drogen und allem. Und die kämpfen um ihre Macht, verteidigen sie. Es gibt ganz häufig Gründe, sich zu streiten. Und der wird halt sehr schnell mit Waffen geklärt. Und dann waren sie bei einer Frau in einem fensterlosen Gebäude, also nicht Haus, so ein Verschlag aus Wellblech. Da roch es nicht gut. Und am Schluss sagt die erfahrene Frau, die Südafrikanerin, mit der sie waren, sagt sie, guckt mal eure Sachen durch, ich hatte heute einen Floh in der Kleidung. Und ich glaube, ich erzähle das, weil wir uns diese Umstände nicht vorstellen können. Und dann hast du eine Tochter und weißt, sie lebt da, sie ist jung, sie sieht gut aus, sie ist eine Weiße und die Bereitschaft zur Gewalt ist riesengroß. Ich bin so froh, dass ich die Sorge auf Jesus werfen kann, dass ich sie ihm anvertraue und ehrlich gesagt, es gelingt mir auch oft, sonst würde ich wahrscheinlich verrückt werden, aber es bleiben doch auch Sorgen, wenn wieder eine neue Nachricht kommt, irgendwas, was ich vorher nicht wusste. Und manchmal komme ich mir auch noch fromm vor, weil ich dann die Sorge immer wieder Gott sage. Ja, dann bete ich halt um 8 und um 8:30 wieder und um 11 fällt es mir ein und um 12 beim Mittagessen bete ich natürlich für und so und dann weiß ich nicht, ob das nicht sogar Kleinglaube ist, weil wenn ich es ihm einmal gebracht habe, dann weiß er es doch, oder? Er weiß es sogar schon vorher, aber eigentlich müsste ich doch auf mich selbst vertrauen. Ich habe es ihm gebracht und jetzt kümmert er sich drum. Er ist ja nicht schwerhörig oder vergesslich, dass ich es ihm alle halbe Stunde sagen müsste, oder? Also ich weiß nicht, mein Gott ist nicht vergesslich.
Ja,
ja. Ja, für die am Telefon, hier kam jetzt gerade die Ergänzung, total schön, es ist eine Entlastung für einen selber, wenn man immer wieder betet. Das stimmt. In dem Moment bin ich entlastet. Aber wir reden ja heute über Vertrauen. Und kann ich nicht nach dem ersten Gebet darauf vertrauen, dass er es danach nicht vergessen hat? Also es gibt ja auch die Stelle in Jakobus, wo er sagt, wenn du Hilfe brauchst, wende dich an Gott, der nicht chillt und gerne hilft. Jakobus 1, das ist eine Stelle, die ich liebe. Und kurz danach redet er über die Zweifler. Aber man soll kein Zweifler sein, die hin und her geworfen sind wie eine Woge auf dem Meer und also schutz- und haltlos ist. Und ich möchte über niemanden den Stab brechen. Ich berichte nur von mir selber und sage, ich wünsche mir, dass mein Vertrauen so groß ist, dass ich es ihm, sagen wir mal, einmal am Tag sage und dann glaube, dass er es kann. Und wenn ich dann am Tag daran erinnert werde, wünsche ich mir, dass meine Reaktion ist, dass ich den Glauben einsetze, dass ich sage, Gott, ich habe es dir gegeben und ich glaube, dass du dran bist. Ja? Also wenn ihr mehrfach beten wollt und merkt, es tut euch gut, ich will doch niemanden schlecht machen, aber wir fragen ja gerade drum, was müssen wir mit dem Vertrauen machen? Petrus hat ja mal gesagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ist ja auch so ein Vers, der ist sehr schön, weil er ist bildlich und ich habe euch jetzt mal eine Sorge mitgebracht, die man werfen kann. Ja, Moment, die Sorge muss ich erst präparieren. Auweia, jetzt muss ich wahrscheinlich Knoten öffnen. Also für die am Telefon, ich nehme gleich einen Sorgenball in die Hand, wenn es klappt, weil der ist zu gut verschnürt. Na doch, es geht. So. Schaut mal, ich habe hier so einen Tennisball, auf dem steht Sorge. Das ist meine Sorge. In dem Fall kann man sie sehen. Ich habe eine Sorge, ja? Und dann sage ich, ich bete und sage, Jesus, ich bring dir meine Sorge. Hier hast du meine Sorge. Ich mache mir Sorgen um meine Tochter. So. Dann gehe ich weiter, aber ich habe sie immer noch in der Hand. Da gucke ich mal runter. Ah, da ist die Sorge. Jesus, meine Tochter. Ja? Und deswegen hat Petrus geschrieben, wir sollen sie werfen. Werfen. Nicht? Werfen kann man nur mit loslassen. Wenn ich so mache, passiert nichts, weil ich habe ja nicht losgelassen. Nicht? Also man kann nur werfen, wenn man loslässt. Und ich finde so schlau, wie der Petrus das formuliert hat, weil er uns gesagt hat, du musst die Sorge loslassen. Sonst ist sie nicht bei Jesus, du nimmst sie wieder mit. Also ich soll sie werfen. Ich lasse sie jetzt mal fallen, dann bin ich sie auch los. Nicht? So, das ist gut mit der Sorge. Aber die am Telefon wissen nicht, was passiert ist. Ich habe also die Sorge fallen lassen. Ich habe sie nicht mehr in der Hand. Und ich glaube, wir sind ganz schön trickreich, weil wir angeln sie uns wieder. Ich habe an meinem Sorgenball ein Band und dann habe ich die Sorge wieder in der Hand. Ja? Also es gibt den Moment, in dem ich loslassen muss und danach muss ich irgendwie die Verbindung abbrechen und sagen, ich bin mit der Sorge nicht mehr verbunden, ich bin nicht mehr verantwortlich, würde ich mal sagen, denn ich habe sie ja Jesus gebracht. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Nicht? Also er sorgt jetzt dafür. So, ja, im Bild gesprochen, ihr wisst ja, ich könnte mich bücken, nicht? Aber im Bild gesprochen, das hilft manchmal, sich das vorzustellen, wenn du morgen aufstehst und du hast eine Sorge, dann ist meine Bitte an dich, bring sie Jesus. Bitte sprich im Gebet und formuliere sie klar und deutlich, das, was dich bedrückt. Und dann lass sie bitte los. Glaube, setze dein Vertrauen auf den Herrn, dass er dafür sorgt. Ich glaube, das ändert deinen Tag. Denn der Tag, an dem man sich am ganzen Tag Sorgen macht, meine Erfahrung ist, der Tag ist nicht schön. Und ich glaube, das meint Jesus, wenn er zu uns sagt, was wir gelesen haben, macht euch keine Sorgen. Das heißt also, es kommt ein Gedanke, da ist ein Problem. Dann könnte es zu einer Sorge werden. Nicht? Ich habe ein Problem, hier ein Beispiel von Jesus, ich habe ja nichts zu essen. Und dann sagt Jesus, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Und wir wissen aus den anderen Stellen in der Bibel, die Sorge auf Jesus werfen, Petrus, wir sagen es Jesus. Wir sagen, Jesus, wir haben heute nichts zu essen. Und dann, glaube ich, möchte Jesus uns einen Tag schenken, wo wir nicht den ganzen Tag gebeugt durch eine Sorge sind. Und das ist Vertrauen. Merkt ihr, das ist sowas, was man so nicht fassen kann. Aber man braucht es eigentlich. Man sollte es anwenden. Vertrauen. Genau. Wie lässt man Sorgen los? Ich denke, wir beten, wir bringen die Sorge zu Gott und dann macht ich jedenfalls die Erfahrung, sie kommt dann wieder. Und ich glaube, dass es an mir ist, das zu ändern. Denn wenn du die Sorge Gott gebracht hast und sie kommt wieder, dann beschließe nicht mehr über sie nachzudenken. Martin Luther, der hat ja auch in schönen Bildern gesprochen und der hat mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass ein Vogel auf deinem Kopf ein Nest baut. Ist doch so, oder? Wer hatte schon mal ein Vogelnest auf seinem Kopf? Wir werden das verhindern, ne? Genau. Aber dass er rüberfliegt, ist uns allen schon passiert. Und Luther wollte in diesem Vergleich sagen, es ging ihm nicht um Vogelkunde, sondern um die Gedanken. Du kannst nicht verhindern, dass dir mal ein Gedanke kommt, also eine Sorge oder ein anderer Gedanke. Aber du kannst verhindern, dass du darum kreist, dass sich der Gedanke einnistet wie ein Vogelnest. Kreise nicht um deine Sorgen. Das ist die Sorgen Nester bauen lassen. Denke daran, dass du die Sorge Gott gebracht hast. Und dann vertraue auf ihn, der dich gehört hat und für alle deine Anliegen sorgt. Wir waren als Familie 4,5 Jahre in der Mission, in der Therapie mit Drogenabhängigen in Brasilien. Und in der Drogenarbeit gibt es ein ganz wichtiges Prinzip, in der christlichen Drogenarbeit, wenn du dem Abhängigen, dem Hilfesuchenden etwas nimmst, also seine Sucht nimmst, und wir haben mit ihnen zusammengelebt ein halbes Jahr und haben darauf geachtet, es gab Mauern, sie durften nicht raus, also wir haben mit ihnen gelebt, haben das Leben eingeübt, einen Alltag und Regelmäßigkeiten und sie kamen nicht an Drogen. Wohl oder übel waren sie dann frei. Aber das hinterlässt ein Vakuum im Herzen, im Kopf. Und wir haben ihnen angeboten, an Jesus Christus zu glauben und an die Stelle Jesus gesetzt. Und es gab mal ein wunderschönes Zeugnis, da war jemand aus einer staatlichen Drogenarbeit in Brasilien, der kannte unsere Arbeit und sagt, ihr habt weniger Rückfälle bei den Leuten, die eure Therapie gemacht haben, als wir. Und das ist, weil ihr etwas anderes an die Stelle setzt, an den Glauben. Und das sagte der, der eine nichtchristliche Drogenreha mitgearbeitet hat. Und ich glaube, das ist wahr. Und dieses Prinzip wendet auch Jesus an. Wenn ihr wieder in euren Text guckt, in Vers 33, da steht ja, setzt euch zuerst für Gottes Recht ein und sorgt dafür, dass sein Wille geschieht. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also er sagt ja, Jesus versorgt euch und anstatt euch zu sorgen, setzt etwas anderes an diese Stelle. Trachtet nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird er euch alles andere geben. Das, worum ihr euch sorgt, das, was ihr wirklich braucht, vielleicht habt ihr nicht drum gebeten, aber Gott weiß ja, was wir brauchen. Und ich glaube, oft gibt er noch mehr. Er gibt darüber hinaus, weil wir einen großzügigen Gott haben und er uns gerne beschenkt. So erlebe ich unseren Gott. Deshalb bring ihm deine Sorgen, lass sie los und dann kreise um sein Reich, um seinen Auftrag für dich. Wem kann ich heute ein Segen sein? Was möchte Gott von mir? Wenn wir das praktizieren, wenn wir das anwenden, dann ist es ein Weg des Wachsens im Vertrauen auf Gott. Es gibt dazu ein ganz praktisches Beispiel. Die meisten wissen ja, dass meine Frau und ich jetzt seit gut 2 Jahren in Dagersheim-Darmsheim die Pastorenstelle haben. Und als wir vor dem Stellenwechsel standen am Anfang, da hatte ich mich in verschiedenen Gemeinden beworben und am Schluss waren 2 zur Auswahl. Ja? Und das eine war in Dagersheim, da war der Erstkontakt mit der Gemeindeleitung besonders vielversprechend, positiv gewesen. Aber neben ein paar Anstellungsdetails, die an der anderen Stelle besser waren, störte uns auch, dass die Immobilienpreise hier so hoch sind, weil meine Frau und ich in unserer Freizeit sind wir nicht im Haus, sondern in dem Stück drumherum im Garten, da tanken wir auf. Und wir hatten so den Traum, das machen wir ja auch. Und hier waren aber die Immobilienpreise 30-40% höher als in dem Ort, wo wir vorher gewohnt haben. Sodass es ganz schwierig war. Und dann haben wir gesagt, wo sollen wir uns entscheiden? An der anderen Stelle waren die Preise so, wie wir es kannten. Hier war es viel teurer. Wo sollen wir hingehen? Ja? Und wir haben ja 3 Kinder und einer unserer Söhne sagt zu uns, eure Aufgabe ist es, also von meiner Frau und mir, herauszufinden, wo Gott euch haben will Und Gottes Aufgabe ist es, euch dann dort mit allem zu versorgen. Das hat mein Sohn zu mir gesagt. Und wir haben uns für Dagersheim entschieden, weil der Kontakt mit der Gemeinde da einfach so war, dass wir dachten, da passen wir besser hin. Und dann hat uns Gott wunderbar ein Haus geschenkt, in dem wir wohnen können. Und ich sag mal unter Schwaben, ganz in Klammern und heimlich, deutlich unter Marktpreis, wie es nicht zu erwarten war, weil wir einen großen Gott haben. Aber das hat er mir nicht vorher gesagt. Wir mussten uns erst entscheiden. Und ich glaube, das ist typisch Gott, dass er möchte, dass wir unser Vertrauen einsetzen, auf ihn werfen, auf ihn vertrauen und dann mal gucken, ob er nicht voll auf unserer Seite steht. Genau, wir sind immer noch sehr, sehr gerne hier, meine Frau und ich. Genau, Gott sagt, trachte zuerst nach seinem Reich, nach seinem Willen. Und wenn du das tust, beschenkt er dich mit dem Notwendigen und immer wieder auch mit dem Schönen, weit über das Notwendige hinaus. Und ich würde sagen, das ist ja ein Versprechen von ihm, ein Jesuswort, nicht? Dass er für dich sorgt. Lasst es uns ausprobieren. Tatsächlich unsere Sorge auf ihn werfen und das Vertrauen in ihn setzen, auch wenn wir noch nicht wissen, was rauskommt. Ich habe noch eine zweite Herausforderung mit. Wenn ihr wollt, könnt ihr es wieder aufblättern. Das ist in Matthäus 9. In Matthäus 9, ab Vers 27, wir lesen wieder nur 3 bis 4 Verse. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr es aufblättern. Matthäus 9, also 3 Kapitel weiter, ist ja dasselbe Evangelium. Matthäus 9, ich lese ab Vers 27 und werde dann im ersten Teil von Vers 30 stoppen. Wir lesen da in der Bibel, in Gottes Wort, als Jesus weiterging, liefen ihm 2 Blinde nach und schrien, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Sie folgten ihm bis in das Haus, in dem er wohnte. Jesus fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Da berührte er ihre Augen und sagte, was er mir zutraut, das soll geschehen. Sofort konnten sie sehen. Man liest diese Geschichte und ich lese sie gerne. Mich berührt mein Herz, wenn Leute blind sind und wieder sehen können. Ich stelle mir vor, wie anders ihr Alltag war und was das bei ihnen freigesetzt hat an Lebensfreude, an Dankbarkeit, an Möglichkeiten, selber Geld verdienen, nicht mehr betteln müssen. Diese Dinge, ich freue mich einfach so mit und ich stehe so ein bisschen in der Gefahr zu übersehen, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Er fragt, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Merkt ihr, das ist wieder dieses Glauben, dieses Vertrauen. Wie viel Vertrauen hast du in Jesus in deiner konkreten Situation, wenn es um deine Alltagsfrage geht, wenn du mit Schmerzen aufwachst oder irgendeine Sorge hast? Glaubst du, dass Gott alle seine Versprechen hält und dass er sie auf dich anwendet? Vertraust du darauf, dass er in Jesus mit dir ist, mit all seiner Vollmacht und Größe? Ich habe mir mal so vorgestellt, Jesus würde zu mir sagen, wir haben eine Frau mit einem Tumorbefund in der Gemeinde. Seit 2 Jahren kämpft die Frau. Und ich bete darum, dass Gott sie heilt. Ja? Und manchmal kommen auch Leute zu mir nach dem Gottesdienst und sagen, so Schulterschmerzen und so. Und dann bete ich und bitte Gott, dass er die Schulter heilt. Und wenn dann Jesus antworten würde, was du mir zutraust, soll geschehen. Was würde denn passieren, wenn er das zu dir sagt? Merkt er die Herausforderung, dass Gott darum ringt, wie viel Vertrauen haben wir denn wirklich zu ihm? Diese 2 Blinden haben ihm so vertraut und es ist passiert. Ich kenne eine wirklich schöne Geschichte. In der Gemeinde, wo ich früher mal war, also es ist keine Geschichte, es ist wahr. Die Frau heißt Silke. Die Silke ist in eine Bibelschule gegangen, so eine einjährige Laienbibelschule, also nicht als Ausbildung für einen hauptamtlichen Dienst, sondern um ihren Glauben zu fördern. Und dann wurde sie ermutigt, doch auch für Menschen zu beten. Und dann war sie in ihrem Dorf unterwegs und hat ein 12-jähriges Mädchen getroffen, das kam mit so einem steifen Finger. Und die kamen ins Gespräch und da sagt sie zu dem Mädchen, soll ich für deinen Finger beten? Und dann hat sie die Augen geschlossen, das Mädchen hat ja gesagt und dann hat sie gebetet, Jesus, mach doch, dass das Mädchen den Finger wieder bewegen kann. Und sie hat mir erzählt, sie hat gar nicht recht geglaubt, dass da was passiert. Kennt ihr das? Ihr betet immer, weil wir das als Christen machen und dann hat man schon öfter erlebt, dass nichts passiert und was glaube ich dann? Mit einmal sagt das Mädchen zu ihr, hey, was hast du denn gemacht? Ich kann ja meinen Finger bewegen. Ich weiß nicht, wer mehr gestaunt hat, das Mädchen oder die Silke. Gott hat es mit einmal erhört. Und dann hat sie dem Mädchen erzählt, ja du, ich glaube an Jesus und das war ich überhaupt nicht, ich habe nichts gemacht, sondern Jesus hat das gemacht. Und dann sagt das Mädchen, ich habe eine Tante, die auch so von Jesus redet wie du. Und dann hat sie gemerkt, wie Gott das vorbereitet hat, wie das Mädchen auch einen Hintergrund hatte, wo sie ihr Erlebnis mit Jesus weiter pflegen konnte. Und unsere Silke durfte einfach mal die Pflanze bewässern, damit sie wächst. Aber Gott sei Dank handelt Gott nicht nur dann, wenn wir den großen Glauben haben, oder? Also bitte ihn trotzdem. Aber ich merke, wie mich diese Frage herausfordert. Sagt ja, Jesus, wenn du nur das machst, was ich glaube, dann bist du ganz schön klein geworden. Das wäre doch sehr, sehr schade, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt ja den Thomas Frohmader, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist unser Bezirksleiter. Der wohnt also auch in Dagersheim, aber der ist im Bezirksleitungsteam und der war früher mal mit dem Schiff von OM unterwegs in Asien. Und der hat mir mal was erzählt, das hat mein Herz berührt. Der hat gesagt, wir waren auf Papua-Neuguinea und wollten ein Dorf besuchen, wo man 4 Tage durch den Urwald laufen musste. Er war ein junger Mann und war mit einigen Einheimischen unterwegs und nach einem Tag im Urwald gleitet einer der Männer aus, fällt hin und man sieht, dass der Fuß gebrochen ist. Also der war nicht mehr gerade, war wirklich kaputt. Und dann erzählt der Thomas mir, durch meinen Kopf gingen sofort die Sachen, was können wir jetzt machen? Wir müssen eine Trage bauen, wie weit müssen wir den tragen und wie lange wird denn das dauern? Wir kommen ja dann viel langsamer voran und wird denn das gehen? Wird er das so lange aushalten? Ich glaube, eins zu eins, das wären auch meine Gedanken gewesen. Ne? Und dann sagt er zu seinen Geschwistern, ja, was machen wir denn jetzt, die Einheimischen? Und dann sagen sie, oh, das ist ein Fall für unseren Papa. Und dann haben sie sich im Kreis um den Verletzten gestellt, haben sich an den Händen gefasst, die Augen geschlossen und gebetet, er auch. Und dann sagt er, also der Thomas war dabei, fragt ihn danach, wenn er das nächste Mal sieht. Er sagt, wir haben die Augen aufgemacht und der Mann ist mit uns weitergelaufen in das Dorf. Und ich kenne den Thomas schon ein bisschen und ich glaube, dass er sich das nicht ausgedacht hat. Und deswegen habe ich dann Zeugen von der Größe Gottes. Deswegen erzähle ich es auch gerne weiter. Und er hat es aber nicht erzählt wie so ein Angeber, sondern er hat gesagt, mein Glaube war klein. Und ich war total beeindruckt von dem Glauben seiner einheimischen Begleiter, die gesagt haben, das ist ein Fall für unseren Papa. Und dann haben sie gebetet. Und sie haben geglaubt. Und merkt ihr, wie nah Glauben und Vertrauen ist? Sie hatten volles Vertrauen, dass Gott die Situation löst. Wenn du jetzt entdeckst, oh, mein Vertrauen ist aber klein, dann hat Gott eine Lösung für dich. Und die Lösung ist nicht irgendwie so das ganz besondere Gebet, wo es auf einmal anders ist, sondern die Lösung ist ein Weg an Gottes Hand. Und diesen Weg gehe ich auch. Und wisst ihr, wer mich ermutigt, braucht ihr jetzt nicht aufblättern, aber ich lese es euch vor. Der Vater des fallsüchtigen Knaben, kennt ihr das in Markus 9? Ich lese mal nur die Verse 22 bis 24. Da sagt der Vater zu Jesus, aber wenn du etwas kannst, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Merkt ihr, da steht Glauben und Vertrauen, sagt Jesus. Und da schrie der Vater des Jungen, ich vertraue ja, hilf mein Unglauben. Oder ich glaube, hilf mein Unglauben, je nach Übersetzung. Nicht? Das ist wieder diese Stelle. Und Jesus macht es. Der Vater sagt, Mist, ich merke, ich vertraue dir ja gar nicht wirklich, aber was ich habe, bringe ich dir. Ich bekenne jetzt, dass ich glaube und hilf du mir meinem Unglauben, dass er doch noch so klein ist. Und dann sagt Jesus, es ist in Ordnung. Du hast mir das gebracht, was du hast. Und ich glaube, danach hat der Vater Jesus mehr vertraut, oder? Nach dem Erlebnis. Und ich glaube, das ist Gottes Weg mit uns, dass wir ihm die Dinge bringen, dass wir das bisschen Vertrauen einsetzen. Und ich glaube, wir werden erleben, dass unser Vertrauen wächst, indem das wie der lebendige Gott antwortet. Wir haben ja, sagt die Bibel, alle Talente von Gott bekommen, Gaben für unser Leben. Und ich glaube, dass auch Vertrauen so eine Gabe ist. Und wie die, von dem unnützen Knecht, der sein Talent eingegraben hat und es nicht anwendet, können wir denselben Fehler mit unserem Vertrauen machen. Wenn wir es nicht anwenden, in einer Situation sagen, okay, jetzt vertraue ich Jesus, ich weiß nicht, bisschen habe ich auch Angst, es geht schief, aber ich sage es, Jesus, ich glaube, dass du es löst. Das Vertrauen einsetzen. Dann vermehrt sich es wie die Talente in den Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Ich glaube, das ist so. Wenn wir das Vertrauen und wenn es auch so klein wie ein Senfkorn ist, einsetzen und unser Vertrauen auf Gott, auf seine Gegenwart, auf seine Macht und seine Güte setzen, dann wird unser kleiner Senfkornglauben wachsen. Schritt für Schritt. Ich habe gesagt, es ist ein Weg an der Hand Jesu. Ich bin auf diesem Weg unterwegs. Ich glaube, ein paar Schritte bin ich schon gegangen und ich würde so gern weiter wachsen. Ja? Schritt für Schritt, Erfahrung für Erfahrung. Und das will Gott zu unserem Besten in uns erreichen. Ich glaube, manchmal bringt er uns in Situationen, wo wir vor der Frage stehen, ob ich ihm vertraue oder nicht, ob ich mein Vertrauen in ihn setze. Und ich versuche in diesen Situationen Gott so gut zu vertrauen, wie ich kann. Und dann ist es gut, wenn man sich merkt, was bei rauskommt. Nicht? Es gibt ja den Vers, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und das Preisen steht da nicht, weil Gott gebauchpinselt werden will, weil er gerade so toll war. Gott braucht das Preisen nicht, sondern ich brauche es, weil ich es dann lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, weil ich mich daran erinnere. Dann wächst mein Vertrauen. Dann sage ich, ich war doch schon in schwierigen Situationen und Gott hat mir geholfen. Jesus fragt seine Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Und sie erinnern sich und sagen, nein, niemals. Und das ist das, wie unser Vertrauen wächst. Schritt für Schritt anwenden, aber dann nicht vergessen, sondern einen Schatz mit sich tragen, an guten Erfahrungen mit dem Gott, der mit uns ist. Am liebsten würde ich euch in 2 Wochen fragen, ob ihr in eine Situation gekommen seid, in der ihr Vertrauen einsetzen konntet. Und ich würde gern wissen, was ihr dann erlebt habt. Ich glaube, dass das wirklich spannend ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen können und dass das der Weg Gottes ist, wie er uns Wachstum schenken möchte. Die Sorgen auf Gott werfen, Vertrauen, dass Gott helfen kann, zu Gott um Hilfe, zum Vertrauen rufen, wie der Vater. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich vertraue, hilf meinem kleinen Vertrauen. Und das Vertrauen an den Stellen einsetzen, wo ich herausgefordert bin. Und dann glaube ich, dass wir an Jesu Hand wachsen. Und das ist keine Frage des Alters, denn ich glaube, im Alter kommen neue Herausforderungen, wie wir wieder ganz neu lernen dürfen, auf Gott zu vertrauen. Und es ist gut, wenn wir es weiter anwenden, ganz aktiv. Ich würde mit uns beten. Und ich spreche ein freies Gebet und am Schluss können wir miteinander das Vaterunser beten. Vater im Himmel, du lachst nicht über mich, du lachst nicht über uns, du siehst unser manchmal kleines Herz. Und weil du uns so lieb hast, wünschst du dir, dass unser Vertrauen in dich wächst. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du dir so viel Mühe gibst und in unser Leben Dinge legst und uns Worte des Lebens gibst, in denen du uns zum Vertrauen ermutigst. Und ich wünsche mir für uns alle, für jeden, der in dieser Bibelstunde ist, der es am Telefon hört oder hier im Saal ist, dass unser Vertrauen in dich wächst, dass es auch heute wächst, in der kommenden Woche, dass wir es konkret anwenden, weil wir mit dir leben, an deiner Hand, weil wir mit dem Papa reden können über das, was uns wirklich betrifft und weil wir glauben, dass wir einen Vater haben, der alles für uns tut. Wir haben im Lied gesungen, wie groß du bist, was wir alles in dir haben. Ich wünsche mir so, dass ich es anwende, dass wir alle das tun. Dazu segne uns doch, Herr Jesus. Segne uns im Leben und im Glauben und im Vertrauen. Amen.